Vielen Dank für die kreative Moderation. Vielen Dank für die wunderbare Musikbegleitung. Vielen Dank für diese Kindergeschichte, die uns, so habe ich den Eindruck, uns alle angesprochen hat. Kennst du diese kleinen Tricks im Alltag? Du kommst zu spät und sagst, der Verkehr war schlimm. Obwohl du genau weißt, du bist einfach zu spät losgefahren. Oder du stellst dich im Job ein bisschen besser dar, als du wirklich bist. Oder du weichst einer unangenehmen Wahrheit aus, weil sie dir gerade nicht gut passt. Es ist nichts Dramatisches, aber auch nicht ganz ehrlich. Und manchmal merkt man, da ist etwas in mir, das sich durchschlängelt, das versucht, sich Vorteile zu verschaffen, das Angst hat, zu kurz zu kommen. In dieser Predigt möchte ich mit euch über Jakobs Weg vom Trickser zum Kämpfer nachdenken. Bei der Beschäftigung mit seinem Leben habe ich zunehmend den Eindruck bekommen, wir alle haben ein bisschen Jakob in uns. Aber keine Sorge, der Schwerpunkt dieser Predigt wird nicht daran liegen, was Jakob alles falsch gemacht hat, sondern was Gott alles Gute für Jakob gewirkt hat. Trotz allem, und so könnte man diese Predigt auch überschreiben, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Ich beschäftige mich seit Januar mit Jakob. Und bei dieser Beschäftigung mit ihm hat mir dieses Buch sehr geholfen. Diese Autorin Noa van Haften kann ich euch wärmstens empfehlen. Das ist eine holländische Theologin, die sehr biblisch bezogen, aber auch sehr praxisbezogen schreibt. Da die Geschichte Jakobs so bekannt ist, werde ich nur auf 7 Stationen seines Lebens kurz eingehen, stichwortartig. Erste Station. Jakob hatte einen schwierigen Start. Er kam nicht als Held zur Welt. Er kommt als Zweiter. Sein Bruder Esau ist zuerst da. Und Jakob hält sich an seine Verse fest, als wollte er sagen, ich komme auch noch vorbei. Und so ist sein Name Jakob. Das bedeutet Fersenhalter, Trickser, Betrüger. Und so lebte er auch. Aber Jakob hatte auch noch aus einem zweiten Grund einen schwierigen Start, über den wir in 1. Mose 25 lesen, nämlich Isaak, das war der Vater, der gerne Wild aß, hat eine Vorliebe für Esau. Jakob aber war der Liebling der Mutter. Kennt ihr diese Situation? Vielleicht warst du selbst der Liebling deiner Eltern oder eines Elternteils. Das mag sich als Kind gut anfühlen, aber es ist nicht gut für die anderen Geschwister. Und wenn du nicht das Lieblingskind warst, dann hast du vielleicht darunter gelitten, dich immer wieder zurückgesetzt zu fühlen. Wenn du inzwischen Familienvater oder Mutter bist, Großvater oder Großmutter, dann kann es dir passieren, dass du ein Lieblingskind oder einen Lieblingsenkel hast. Es ist menschlich, weil man viel von sich in einem Kind wiedererkennt. Oder weil man mit dem einen Kind kaum Probleme hat, während der Bruder oder die Schwester immer wieder unsere Geduld überstrapaziert. Ich wünsche euch als Eltern und Großeltern diesbezüglich viel Fingerspitzengefühl. und Kraft von Gott. Denn die Bevorzugung eines der Kinder kann gravierende Folgen haben, wie das Beispiel von Jakob zeigt oder später mit seinem Sohn Josef, als er selbst den Fehler seiner Eltern wiederholte. Zweite Station. Ich habe vergessen zu sagen, André war so freundlich und hat einige Zusammenfassungen der Predigt ausgedruckt, die könnt ihr am Schluss am Ausgang mitnehmen zum Nachlesen, zur Vertiefung. Esau kommt mit einem Bärenhunger nach Hause. Jakob hat gekocht. Rote Linsensuppe. Lecker, nicht wahr? Ich mag Linsen so sehr. Esau ist erschöpft. Die Linsen riechen so gut. Bruder, ich bin todhungrig. Gib mir etwas von deinem Eintopf. Jakob tut es. Er gibt Esau von der Linsensuppe und ein Stück Brot. Aber nicht umsonst. Er teilt nicht, sondern er verkauft. Zu einem horrenden Preis. Klar bekommst du was, aber ich will dein Erstgeburtsrecht. Das heißt, den doppelten Erbteil, der eigentlich dem Erstgeborenen zusteht. Es war ein unfairer Deal, in dem Jakob zeigt, wie er tickt. Er nutzt Schwäche aus. Er denkt kurzfristig. Er will gewinnen, egal wie. Und ganz ehrlich, das kennen wir auch. Wenn wir Chancen nutzen, obwohl sie eigentlich unfair sind. Wenn wir sagen, so läuft das halt. Wenn wir lieber clever als ehrlich sind. Wenn wir nicht warten wollen. Nicht warten wollen. Kennt ihr das auch? Es muss heute ja alles schnell geschehen. Bloß keine Zeit mit dem Warten vergeuden. Wir können davon ausgehen, dass Jakob von seiner Mutter, von dem Plan Gottes für ihn und seinen Bruder erfahren hat. Denn schon während der Schwangerschaft haben beide im Bauch von Rebekka gekämpft, gegeneinander. Und als die Mutter Gott fragte, was das soll, gab er ihr einen kleinen Einblick in die Zukunft. Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib. In deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen. Der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Sollte die Mutter ihren Sohn Jakob davon erzählt haben, dann kann man seinen Deal besser einordnen. Wenn Gott das so vorhat, dann kann ich ihm jetzt ein wenig helfen, könnte er sich gedacht haben. So einfach geht das. Wozu lange warten? Jakob ist ungeduldig. Er übernimmt das Ruder, um auf seine Weise alles zu regeln, aber auf krummen Wegen und mit fatalen Folgen. Aber wir haben keine Berechtigung, den Stab über Jakobs Handeln zu brechen, weil auch wir von Ungeduld und Eigenmächtigkeit infiziert sind, weil es auch uns schwer fällt, Gott zu vertrauen und auf seinen Zeitpunkt zu warten und stattdessen wir die Sachen selbst regeln wollen. Sozusagen Gott helfen, in die Puschen zu kommen. Wir werden später sehen, wie Jakob Nachhilfeunterricht im Warten bekam, als es um seine erste und zweite Frau ging. Nun gehen wir zur dritten Station, die man als tiefsten Punkt seiner Lebensbahn betrachten kann. Der große Betrug und der große Bruch. Fast ein ganzes, langes Kapitel wird dieser Station im Jakobsweg gewidmet. Jakob verkleidet sich. Er täuscht seinen blinden Vater Isaak und er erschleicht sich den Segen. Es ist interessant. Jakobs vorher erwähnte Ungeduld und Eigenmächtigkeit teilt er sich mit seiner Mutter. Wie sagen wir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hier spielt Rebekka eine unrühmliche Rolle, denn sie verführt ihren Sohn dazu, in Gottes Plan einzugreifen. Übrigens, denkt nicht, dass Jakob zu diesem Zeitpunkt ein unerfahrener Jüngling war. Er war immerhin 77 Jahre alt. Und trotzdem überlässt er seiner Mutter das Kommando. Sie bekommt mit, wie Isaak mit Esau die erstgeborenen Segnung vorbereitet und muss sich dabei gedacht haben, mein Gott, hier geschieht ein Unglück, wenn ich nicht eingreife. Ich muss Gott helfen, damit sein Plan mit Gott nicht schief geht. Sie plant die Täuschung Isaaks minutiös durch und verführt Jakob dazu, genau nach ihrem Plan zu verfahren. Was sagte sie? Hör auf mich, mein Sohn, und tue, was ich dir sage. Das sagt sie dem 77-Jährigen. Und als Jakob Bedenken meldet, sein Vater könnte beim Betasten seiner glatten Haut den Betrug merken und ihn verfluchen, erwidert sie entschlossen, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten. Wie bitter ist dieses Handeln von Rebekka. Wir sehen hier das verführerische Denken bestätigt, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck, dass Jakob gemäß Gottes Plan den Segen des Erstgeborenen bekommt, heiligt nicht die Mittel der Täuschung und Lüge. Aber auch hier dürfen wir nicht den Stab über Rebekkas Aktion brechen, weil auch wir es häufig nicht abwarten können, dass Gott handelt und daher in letzter Minute eingreifen, weil er unserer Meinung nach zu spät oder gar nicht kommt. Wir sind vielleicht davon überzeugt, dass etwas Bestimmtes Gottes Wille ist. Aber das Warten auf sein Handeln dauert und dauert. Und so kommen wir zu dem Schluss, es bleibe uns nichts anderes übrig, als selbst einzugreifen. Aber zurück zum blinden Isaak. Wer hat dieses Täuschungsmanöver gewonnen? Jakob. Wer hat dabei alles verloren? Jakob. Seine Familie zerbricht. Sein Bruder Esau will ihn töten. Jakob muss fliehen. Er und seine Mutter werden sich nie wieder sehen. Jakob bekam, was er wollte, aber der Preis war viel höher als gedacht. Dieser Teil der Geschichte enthält eine Warnung für Jung und Alt. Bis zu einem gewissen Alter ist es ratsam für Kinder und Teenager, den Anordnungen ihrer Eltern zu folgen. Aber dann müssen Jugendliche und junge Erwachsene ihren Weg mit Gott entdecken und nicht mehr unkritisch dem folgen, was ihre Eltern meinen, anordnen zu müssen. Respektieren? Ja. Sich beraten lassen? Ja. Aber blind folgen? Nein. Auch diesbezüglich wünsche ich euch Eltern, junger Erwachsener, viel Weisheit und viel Geduld mit euren Heranwachsenden und mit euch selbst. Wir gehen weiter zur vierten Station dieses Weges und kommen von einem absoluten Tiefpunkt zum ersten Höhepunkt. Jakob ist auf der Flucht, allein. Auf dem Weg nach Haran, das sind gut 800 Kilometer. Ohne Sicherheit, ohne ein Zuhause, er ist allein unterwegs. Aber von Gott weder vergessen noch verlassen. Genau hier, unterwegs als Flüchtling, passiert etwas Überraschendes. Gott begegnet ihm. Nicht, als er alles richtig macht, nicht, als er moralisch glänzt, sondern mitten in seinem Chaos. Jakob träumt von einer Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Und er sieht auf dieser Leiter Engel hinauf und hinabsteigen. Das ist keine kalte, neutrale Treppe, die Himmel und Erde verbindet, sondern hier herrscht regelrechter Verkehr. Engel bringen Jakobs Sorgen hoch und sie bringen Gottes Trost herunter. Übrigens ist diese Leiter ein Hinweis auf Christus, unseren Mittler. Christus ist die wahre Jakobsleiter. Ganz Mensch, der Fuß der Leiter auf der Erde, und ganz Gott, die Spitze der Leiter im Himmel am Thron des Vaters. Aber zurück zu Jakobs Traum. Das Entscheidende an diesem Traum ist nicht das, was er sieht, sondern das, was er hört. Gott spricht zu ihm: Ich bin der Herr. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Ist das nicht ein starkes Stück, was Gott Jakob sagt und verspricht? Das ist meines Erachtens der erste Höhepunkt in der Geschichte Jakobs und kann auch ein Höhepunkt im Verstehen der Liebe und Gnade Gottes in unserem Leben sein. Gott steigt nicht erst ein, wenn wir unser Leben sortiert haben. Er begegnet uns genau da, wo wir stehen. Ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich nie im Stich lassen. Du mich vielleicht, wie Petrus bei der Verleugnung. Ich aber werde dich nie im Stich lassen. Dieses Versprechen gilt auch dir und mir. Und das ist kein Verdienst. Das ist pure Gnade. Und was heißt Gnade? Unverdiente Güte. So ist Gott. Dann kommen die Jahre bei Laban und plötzlich passiert etwas Interessantes. Jakob wird selbst betrogen. Er arbeitet 7 Jahre für Rahel und bekommt Lea, in seinen Augen die zweite Wahl. Die Brautverwechslung erinnert ihn daran, dass er selbst ein Betrüger ist. So wie er sich vor seinem blinden Vater als Esau ausgab, täuschte Lea ihn und ließ ihn im Bett glauben, sie sei Rahel. Schmerzhaft war der Betrug, weil beide Frauen, Lea und Rahel, bittere Rivalinnen wurden, die Unfrieden, Ärger und Streit in seine Familie brachten. 14 Jahre Arbeit plus 6 weitere für die Herde, die er selbst mit Tricks vermehrt hat. 20 Jahre insgesamt. Sein Schwiegervater Laban ist ein Betrüger gleichen Kalibers. 10-mal veränderte er den Lohn Jakobs. Und am Schluss, als Jakob ausziehen will, behauptet Laban, Jakob hätte seine Töchter, für die er 14 Jahre geschuftet hatte, entführt und ihm seine Herde, für die Jakob 6 Jahre ebenfalls geschuftet hatte, gestohlen. Was für ein Chaos. Ein Familienchaos. Ein Wirtschaftschaos. Ständige Spannungen. Das waren keine einfachen Jahre, aber vielleicht die wichtigsten. Denn hier passiert etwas, das wir oft nicht mögen. Nämlich Charakter wächst langsam. Nicht durch Erfolg, sondern durch Kämpfe und Niederlagen. Und auch mitten in diesem Chaos lässt Gott seinen Trickser Jakob nicht allein. Wir lesen mehrmals hintereinander davon, wie Gott Jakob beisteht und Mut macht. Einmal sagte Gott ihm im Traum: Ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott, den du im Bethel begegnet bist. 20 Jahre lang hatte Jakob nichts mehr von Gott gehört. Manchmal denken wir, diese Menschen wie Abraham, Mose und so weiter, hätten täglich oder zumindest alle paar Wochen mit Gott gesprochen oder Gott mit ihnen. Das ist ein falscher Eindruck, der durch die kompakte Erzählung manchmal in Zeitraffer entsteht. 20 Jahre lang hat also Jakob nichts von Gott gehört. Hatte er ihn etwa vergessen? Nein. Der ungeduldige Jakob musste warten lernen. Aber vergessen hatte ihn Gott nicht. Sondern Gott hatte genau beobachtet, was im Hause Laban geschah. Ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Und nun war es Zeit für die nächsten Schritte. Glaube bitte nicht, dass Gott dich vergessen hat, weil er eine Zeit lang schweigt oder zu schweigen scheint. Er sieht dich. Er übersieht dich nicht. Er vergisst dich nicht. Und er vergisst sein Versprechen nicht, alle Tage bei dir zu sein, bis du zu Hause am Ziel deiner Lebensreise ankommst. Obwohl Jakob von Laban ungerecht behandelt wurde, vergrößerte Gott den Wohlstand Jakobs. Denn Gottes Macht wird durch fehlende Fairness nicht gemindert. Er kann unsere Bedürfnisse befriedigen und uns Erfolg schenken, auch wenn wir von anderen schlecht behandelt werden. Laban war ein betrügerischer Geschäftsmann mit allem Wasser gewaschen. Aber selbst er musste zugeben, dass er vom Segen Jakobs profitierte. Als Jakob ihn über seine Absicht wegzuziehen informierte, sagte Laban: Erweise mir die Kunst, noch zu bleiben. Ich habe genau gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet und mir Wohlstand geschenkt hat. Erinnern euch diese Worte an eine andere Geschichte im Alten Testament? An Josef im Hause des Potiphars in Ägypten. Was beide erlebten, Jakob und Josef, kann für uns heute eine große Ermutigung bedeuten. Weil du unter dem Segen Gottes stehst, darfst du auch ein Segen sein für deinen Arbeitgeber, ein Segen für jene in deiner Familie, die noch keine Christen sind, ein Segen für deine Schulfreunde, Kommilitonen, Arbeitskollegen. Seit Jahren habe ich in mein Morgengebet einen Satz eingefügt. Folgendes: Herr, Lass mich ein Segen sein für jeden Menschen, dem ich heute begegne. Heute Morgen habe ich das gebetet. Vielleicht magst auch du diese Bitte in dein Morgengebet aufnehmen. Zurück zu Jakob. In diesen 20 Jahren harter Arbeit bei Laban lernte er etwas, das ihn für die nächste Station, den Wendepunkt seines Lebens, vorbereitete, nämlich Demut. Er hatte hart gearbeitet, aber er buchte den Erfolg nicht auf sein Konto. Er hatte sogar mit Tricks zur Vermehrung seiner Herde beigetragen, aber auch nicht seinen Tricks schrieb er den Erfolg zu. Was sagte er seinen zwei Frauen, seinen halbgläubigen, halbheidnischen Frauen? Der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Euer Vater hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert, aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Und Ähnliches sagte er auch seinem Schwiegervater, bevor sie sich für immer trennten. Nicht ich, sondern Gott. Nicht mein Schuften, nicht meine Tricks, sondern sein Segen. Jetzt war Jakob für den Wendepunkt seines Lebens bereit. 6. Station. Nun ist Jakob unterwegs, zurück in seine Heimat. Und plötzlich ist sie wieder da, seine Vergangenheit. Sein Bruder Esau kommt ihm entgegen mit 400 Männern. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Und was tut er daraufhin? Er wendet sich an Gott. Er lobt Gottes Gnade und verdiente Güte, bittet ihn um Bewahrung und erinnert ihn an seine Zusage. Und jetzt kommt seine Demut zum Ausdruck. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Ich habe es nicht verdient. Bitte rettet mich vor meinem Bruder Esau. Und was tut Jakob nach diesem Gebet? Typisch Jakob. Er plant, organisiert, schickt Geschenke voraus. Er versucht, alles wieder zu kontrollieren. Es ist interessant. Obwohl er sich von Gott bewahrt und gesegnet weiß, organisiert er alles so, als würde eine versöhnte Begegnung mit Esau allein von seinen Bemühungen abhängen. Es ist erstaunlich, was für ein Versöhnungsgeschenk er zusammenstellt. So, als käme ihm ein König entgegen. 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Schafe, 20 Schafböcke, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Esselinnen und 10 Essel. Und wie strategisch er diese Geschenke portionsweise von seinen Dienern überbringen lässt. Ich sagte, typisch Jakob, kommt dir sein Verhalten ein wenig bekannt vor? Wir bringen ein großes Problem vor Gott, beteuern unser Vertrauen zu ihm, stehen vom Gebet auf und bringen dann alle Hebel zur eigenen Lösung des Problems in Bewegung, die uns einfallen. Jakob war wirklich ein Mensch wie wir. Zu seiner Ehrenrettung könnte man sagen, er folgt dem Prinzip ora et labora. Bete und setze dich nicht auf die Couch, um auf das Wunder zu warten, sondern tue das, was in deiner Macht steht. Jakob tut alles, was ihm einfällt, verlässt sich aber nicht darauf. Denn trotz aller Vorbereitungen konnte er diese Nacht nicht schlafen. Er tut alles, was ihm als Strategie einfällt, aber dann merkte er, das alles reicht nicht mehr. Mit diesen Geschenken kann ich vielleicht Esaus Wut auf mich etwas mildern, aber seinen Hass kann ich ihn nicht beseitigen, denn ich kann sein Herz nicht ändern. Das kann nur Gott. Plötzlich ist Jakob nicht mehr allein. Ein Fremder erscheint. Jakob hält ihn für einen Feind und fängt an, mit diesem Mann zu kämpfen. Sein Gegner ist aber sehr stark. So stark, dass Jakob beim Sonnenaufgang nicht mehr kann. Aber er gibt nicht auf, denn er ahnt plötzlich, das ist kein Fremder. Das ist Gott selbst. Und diese Vorahnung wird er gleich bestätigt bekommen. Denn wir lesen, als der angebliche Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Sicherlich nicht körperlich gesiegt gegen Gott, aber geistlich. Jakob sieht hier die Chance seines Lebens gekommen und er ergreift sie beim Schopf. Den Segen seines irdischen Vaters hatte er sich erschlichen. Jetzt will er aus dem Mund Gottes den Segen seines himmlischen Vaters hören. Und dieser Segen ist ihm so schlimm, so wichtig, dass er bis aufs Blut dafür kämpft. Und dieser Einsatz, dieses Ringen um den Segen wird belohnt. Wie heißt du? Ach ja, Betrüger, Jakob. Hiermit erkläre ich dich zum Sieger. Nicht mehr Jakob sollst du heißen, sondern Israel. Ein Mann, der sein Leben lang trickst, geht jetzt weiter hinkend. Nicht perfekt, nicht geschniegelt, nicht fertig, aber verändert. Gesegnet und gleichzeitig gezeichnet. Und so sind wir nun bei der siebten und letzten Station. Es kommt zur Begegnung mit Esau. Wie wäre es uns zumute, wenn wir bald einem Menschen begegnen sollten, dem wir um seinen wertvollsten Besitz betrogen haben? Jakob rechnet mit Rache, mit Abrechnung. Aber Esau tut etwas völlig anderes. Er läuft auf ihn zu, er umarmt ihn, er küsst ihn, beide weinen. Es kommt zu einer herzbewegenden Versöhnung. Nach all den Jahren. So ist von Gott bewirkte Versöhnung. Und was sagte Jakob zu Esau? Diese Worte in Vers 10 von Kapitel 33 berühren mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Du hast mich so freundlich aufgenommen. Als ich dich sah, war mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Ich weiß nicht, ob jemand heute hier ist, der sich nach Versöhnung sehnt. Mit einem Familienangehörigen, mit einem ehemaligen Freund, Arbeitskollegen, Nachbarn. Aber Gott weiß das. Er kennt deine Sehnsucht danach, dass es zu einer Beilegung, alter Konflikte kommt, dann wünsche ich dir, dass auch du dieses Wunder erlebst, dass du bei der Begegnung mit dieser Person ihr in die Augen blicken kannst und es dir dabei so geht wie Jakob. Es war mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Und nun, welches Fazit können wir aus dieser Predigt ziehen? Was heißt das alles für uns heute? Erstens, wir sind auch oft clever, aber nicht ehrlich. Unsere Welt belohnt gutes Auftreten, Selbstvermarktung, aber Gott sucht nicht perfekte Menschen, sondern echte. Zweitens, wir laufen weg, statt uns zu stellen. Wir vermeiden Konflikte, schieben Gespräche auf, relativieren Schuld. Jakobs Wendepunkt kommt erst, als er stehen bleibt. Drittens, wir wollen Kontrolle, brauchen aber Vertrauen. Jakob plant alles durch, aber Veränderung passiert erst, als er loslöst und Gott völlig vertraut, sich an ihn klammert. Und viertens, unsere Krisen sind oft unsere größten Chancen. Niemand sucht sich solche Nächte wie Jakob am Jabok aus. Aber genau dort passiert Veränderung. Und was lernen wir über Gott? Betrachten wir den gesamtbiblischen Bericht darüber, wie Gott mit seinem Volk umgeht, dann stellen wir fest, der Plan Gottes mit Menschen wie Abraham, Jakob, Mose, Elia, David, gründet sich sehr wenig, wenn überhaupt, auf menschliche Qualitäten, sondern ganz auf Gottes Gnade, seine unverdiente Güte. Wenn du heute hier sitzt und denkst, ich habe Mist gebaut, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Meine Geschichte ist kompliziert. Dann ist Jakob deine Geschichte. Und die Botschaft ist klar. Gott arbeitet mit solchen Menschen. Gott gibt dich nicht auf. Gott kann aus deinem Chaos etwas Gutes machen. Nicht irgendwann. Nicht erst, wenn du perfekt bist, sondern jetzt, wenn du ihm ehrlich sagst, Gott, ich lasse dich nicht los, bis du etwas veränderst, bis du mich veränderst. Wir haben einen wunderbaren Gott. Er macht aus Tricksern Kämpfer und aus Gebrochenen Gesegnete. Darum habe ich Hoffnung für uns alle, für dich und für mich.